Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, guten Tag. Ich möchte Sie im Namen des Open House Verlags begrüßen zu einer Lesung aus dem Buch Madeleine von Paula Baumer. Mein Name ist Rainer Hölschl, ich bin der Verleger vom Open House Verlag. Madeleine ist das dritte Buch der New Yorker Autorin Paula Baumer, das wir in unserem Verlag machen. Wir haben zuerst einen Erzählungenband von ihr gemacht, der hieß Baby. Den sieht man hier hinten. Baby. In dem Band geht es um junge Paare mit Kindern in der Mitte der 30er Jahre. Die Paare Mitte der 30er Jahre mit relativ jungen Kindern, was denen alles widerfährt. Sehr traurige Geschichten sind drunter, aber die meisten sind sehr witzig. Man kann viel über das Leben in Amerika natürlich erfahren. Und dann unser zweiter Band von ihr war ein Roman, der hieß 9 Monate, über eine junge Mutter, also junge Mutter Mitte 30, die zum dritten Mal schwanger wird. Sie hatte bereits 2 Jungs, kriegt ein drittes Kind, eine Tochter, und dann bricht sie aus der Familie aus, weil sie dem Druck nicht gewachsen ist, für diese kommende junge Tochter auch noch ein Vorbild sein zu müssen. Sie bricht aus, bricht zu einer Reise auf in ihre Vergangenheit, in den mittleren Westen Amerikas, und macht dann so ziemlich alles, was einer schwangeren Mutter verboten ist, kehrt aber am Schluss dann wieder zur Familie zurück. Und es ist offen, wie es dann mit dieser Familie weitergeht. Und jetzt haben wir einen neuen Band hier. Der heißt Madeleine. Das sind neue Erzählungen. Und diesmal ist das Thema, sind junge, heranwachsende Frauen zwischen 12 und 22 Jahren. Und es geht natürlich auch um die Sorgen, die Probleme, die Lustgefühle, die diese Frauen in diesen Jahren haben. Es geht um Eifersucht, es geht um die Beziehung zu den Eltern, es geht um die Ängste, die man hat, aber andererseits auch die Angstlosigkeit, die man in diesem Alter hat. Und ich erzähle jetzt, ich lese vor seine Erzählung, die heißt Kätzchen. Dabei geht es um zwei Freundinnen. Die eine ist am Anfang etwas dominanter und die andere ordnet sich immer unter. Und man weiß eigentlich zu Beginn nicht so richtig, warum. Also klar, die eine ist wesentlich reicher. Und wir werden sehen, dann im Laufe der Geschichte dreht sich das ein bisschen um nach einem bestimmten Vorfall. Schau, sagte Liz und zeigte mir das hübsche, verschlungene Tattoo eines chinesischen Zeichens auf ihrem rechten Unterarm, direkt unter dem Handgelenk. Es ist schön, ich wollte es berühren, tat es aber nicht. Das ist mein »Ich werde nie eine Kassiererin in einer Bank sein« Tattoo, sie lächelte. Vor kurzem hatte sie ihre Haare zu einer Militärbürste scheren und weiß färben lassen. Liz war viel cooler als ich. Ihre Familie hatte einen Haufen Geld, also warum sollte sie auch jemals Kassiererin werden? Vielleicht noch dazu, die hatten sich als Jugendliche kennengelernt und sind jetzt Anfang 20. Und die ganze Geschichte spielt in New York in den 80er Jahren. Ich war ihre Freundin und ihr Fußabstreifer. Das war für mich damals aus verschiedenen Gründen eine gute Sache. Zum einen war es die einzige Möglichkeit, überhaupt mit ihr befreundet zu sein. Ich himmelte sie an, sie tolerierte mich und machte sich ab und zu über mich lustig. Meine Bewunderung muss sich für sie gut angefühlt haben, es fühlte sich auch gut an, sie zu bewundern. Es fühlte sich in meinem Herzen wie Liebe an, wie die unerwiderte Liebe, die ich früher für meine ältere Schwester empfunden hatte, als ich 7 war und sie 12. Es fühlte sich ein wenig an wie die Liebe für Ron, meinen damaligen Freund, einen Schlagzeuger in einer Rockband, der als Freund aber nicht besonders war. Liz lebte von einem enormen Treuhandfonds und hatte noch nie in ihrem Leben einen Job gehabt. Ich arbeitete damals in Boston als Kellnerin in einem italienischen Restaurant in der Newbury Street. Nach New York war ich gekommen, um sie zu besuchen. Wir hatten uns Jahre zuvor kennengelernt in der High School, bei einem Sommerkurs in Mexiko. Jetzt lebte sie in einem geräumigen Zwei-Zimmer-Apartment im 21. Stock eines Gebäudes mit Portier an der Ecke 16th and 3rd Avenue. Die Fenster boten einen umwerfenden Blick. Ich schaute gegen die Herbstsonne, es war hell und doch war die Luft hier drin angenehm kühl. Ich wollte sagen, was ist so schlimm daran, eine Bankkassiererin zu sein? Aber ich kannte die Antwort, das war nicht cool, das war Durchschnitt, das war Arbeit für den Mann und nicht selbst Kunst zu machen. Wirklich, es ist schön, sagte ich noch einmal und ich meinte es auch so. Meistens war ich eifersüchtig. So ein Tattoo hatte ich mir nie leisten können. Ich musste arbeiten und hatte keine Ahnung, welche Arbeit ich brauchte, um mir in Zukunft eines leisten zu können. Kassiererin in einer Bank war immerhin besser, als gar nichts zu tun. Ich war erst 21. Ich füttere noch die Katzen und dann gehen wir einkaufen, sagte sie und stellte ihre Kaffeetasse in die Spüle. Sie hatte zwei Katzen, eine riesige halbblinde, Dave, und ein kleines Ding, Susie. Ich spülte das Frühstücksgeschirr, während sie sich um ihre Lieblinge kümmerte. Dann gingen wir aus. Es war ein traumhafter Tag und das East Village war so anders als Alston, das Viertel, in dem ich in Boston wohnte. Es war so viel cooler, so wie Liz cooler war als ich. Es hatte eine geheime Sprache, die ich spüren, aber nicht entziffern konnte. Nichts wollte ich mehr, als den Schlüssel zu dieser Sprache in den Händen zu halten. Aber einstweilen konnte ich nichts anderes tun, als meinen allzu langen Hals zu recken und die Leute und Geschäfte, die an mir vorüberzogen, in mich aufzusaugen. »Pass auf, Linda«, sagte Liz, wie immer genervt von meiner Tollpatschigkeit, »du läufst dauernd in mich rein.« Das nächste Mal, als ich sie besuchte, war ich sehr traurig. Mein Freund Ron hatte mich richtig schlecht behandelt. Ich war 2 Jahre lang mit ihm ausgegangen und er war der erste Mann, der mir einen Orgasmus besorgt hatte. Ja, er hatte mir sogar einen verschafft, bevor ich mir selbst einen besorgt hatte. Und so hing ich sehr an ihm. Aber er war ein Arschloch. Er ließ sich $600 von mir und dann beantwortete er 2 Wochen lang meine Anrufe nicht. Die letzten 2 Tage dieser 2 Wochen stand ich nachts draußen vor seiner Wohnung, starrte auf das Licht in seinem Schlafzimmerfenster, völlig blöd vor Selbsthass. Wenn er dann doch anrief, meinte er, er könne mich jetzt gerade nicht treffen, er brauche seinen Freiraum. Ich hatte 3 Tage hintereinander arbeitsfrei, also nahm ich den Greyhound-Bus, um Liz zu besuchen. In dieser Hinsicht tat sie mir gut. Sie wies mich nie ab, sie ließ es zu, dass ich sie besuchte. »Guck mal«, sagte sie und streckte das Kinn nach oben. Sie hatte ein neues Tattoo mit mittelalterlichen Schriftzeichen auf dem Hals. »Ist das dein Name?« »Ja, klar.« Es hat so weh getan, aber das war es wert. Ist echt was für Knastbrüder. Keiner wird mich jetzt mehr blöd anmachen. Ich versuchte mich an irgendwas zu erinnern, wo jemand sie blöd angemacht haben könnte, aber mir fiel nichts ein. Sie ging auf eine piekfeine Privatschule, eine Quäkerschule, in San Francisco. Es gab ein paar Geschichten von gemeinen Kindermädchen. Trotzdem, ich war immer verblüfft, wie sicher ihr Leben doch war. Wow, ich bestaunte ihr Tattoo, das ist echt krass. Ihr Freund Dylan, der im gleichen Haus wohnte und in einer Punkband spielte, sei gerade wieder in Los Angeles, wo er seine Freunde von Crossroads treffe, erklärte sie. Crossroads, fragte ich, ist das nicht eine Reha-Klinik? Nein, Linda, sagte Liz, als ob ich die bescheuertste Person auf der Welt wäre. Das ist die Schule, in die er in L.A. gegangen ist. Da Dylan nicht in der Stadt war, durfte ich mit Liz in ihrem Bett schlafen. Das war ein echter Genuss für mich. Ich konnte mit meinen Händen durch ihr struppiges, aber weiches, kurzgeschorenes Haar streichen. Sie war üppig. Wir lagen in der Löffelchenstellung und meine Hände berührten ihre vollen Brüste. Sie war wie ein großes, gemütliches Kissen für meine Ecken und Kanten, meinen gewöhnlichen, knochigen Körper. Ich kostete die Nähe richtig aus. Ich war damals so verletzt, so wütend auf meinen Freund und so wütend auf mich selbst. Bevor wir uns schlafen legten, zogen wir uns wie spielende Kinder die Decke als Zelt über den Kopf. Plötzlich blühten in der vom Deckenzelt geschaffenen Blase unsere warmen, feuchten Körper auf. Wir hatten wie Kinder eine neue Welt betreten. Diese Intimität, die Hitze unserer Körper, unser animalisches Selbst sicher und beschützt. Wir hörten ein winziges Miau über uns, fühlten die zarten Schritte kleiner Pfoten. Liz öffnete die Decke und ließ das Kätzchen herein. »Komm herein, Susie Q, komm her, Mieze«, murmelte Liz, und schon war Susie da. Schnurrend schlich sie zu unseren Füßen und rollte sich zusammen. »Weißt du, Dylan und ich haben eigentlich keinen Sex mehr«, sagte sie. Ihr Körper eine gelbliche, heiße Frucht direkt neben mir unter dem Laken. Ich spürte ihren Atem, Meine Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt und so konnte ich sie wenigstens ein bisschen sehen. Wirklich? Ron und ich trieben es wie Tiere, wenn wir uns mal sahen. Heftig, aber wir sahen uns eben nicht mehr oft. Ihr zwei seid so ein tolles Paar. Warum glaubst du, dass ihr keinen Sex mehr habt? Wir sind wie beste Freunde, ich weiß nicht. Uns fehlt sowas wie Leidenschaft. Er ist wie mein Bruder. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Sie gehen in ein Restaurant und Linda erzählt ihr jetzt, dass sie seit neuestem Veganerin ist. Liz denkt die ganze Zeit daran, dass sie eigentlich gerne Schinken essen wollte und nur so halb eine, auch immer behauptet, sie ist Vegetarierin. Aber sie ist überzeugt, sie ist beeindruckt von der Rechtschaffenheit und wie sehr sie an ihre Prinzipien glaubt. Stimmt, sagte ich und dachte an allen Schinken, den ich essen wollte, sobald ich wieder in Boston war. Und war so verwirrt, so voller Ehrfurcht und Bewunderung für Liz. Sie wusste, was richtig war. Und sie hatte sogar den Verstand, um dann auch dementsprechend zu leben. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nichts, nicht mal, wie ich alleine kommen konnte. Und so verblüfften mich ihre Überzeugungen und Gewissheiten. Ich wollte sie sein, in so vieler Hinsicht. Ich wollte reich sein, sicher meiner Rechtschaffenheit. Ich wollte große Brüste haben und einen Freund, einen netten Freund, selbst wenn er ein Rockhaini war. Später wollten wir einen Freund von ihr und Dylans Band Inner Revolution im CBGB spielen sehen. Das CBGB war ein berühmter Punk-Club von den 73 bis 2006, wo solche Bands wie die Ramones oder Patti Smith aufgetreten sind. Ich war so aufgeregt, mir Bands anzusehen, das war absolut das Liebste, was ich in Boston machte. Und das CBGB war dieser historische Club in New York, in dem ich noch nie war. Wie würde er sein im Vergleich zum Red in Boston? Ich zog Hotpants aus Wildleder an, die man an der Seite zuschnüren konnte. Dazu schwarze Lackstiefel. Hey, ich war auch ein bisschen vegan. Und klobige Stöckelschuhe. Ich trug ganz sicher keinen BH. Ich trug nie BH. Liz sah mich an. Bist du sicher, dass du das tragen willst? Ja, klar, wir gehen in CBGB. Ich bin aufgeregt. Ich war noch nie dort. Dann fiel mir ihr Outfit auf. Es bestand aus dunklen, ausgewaschenen Schlabberjeans, Basketballschuhen und einem einfachen schwarzen T-Shirt. Wie gesagt, frühe 80er Jahre. Wow, der Stil ist mal ganz was anderes, was? Wahrscheinlich, du siehst irgendwie geschmacklos aus. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, meine Jeans anziehen. Ich hatte das Gefühl, das würde keinen Spaß machen und es sollte unbedingt Spaß machen. Ich möchte es einfach krachen lassen. Wenn du meinst, gehen wir, ist egal. Im Sibi war es perfekt. Es stank, es war dunkel, schmutzig und übersät mit Graffitis. Ich hatte mir vorgenommen, herumzuhüpfen und wuhu zu brüllen. Stattdessen trank ich ohne Ende. Die Musik war so laut, dass ich die Gespräche, die Liz mit ihren Freunden führte, nicht richtig hören konnte. Ich kannte niemand von ihnen wirklich und fühlte mich ein wenig ausgeschlossen, ein wenig gehemmt. Aber meine Freude, im Sibi zu sein, wurde dadurch nicht getrübt. Die Musik war anders als von den Bands, die ich in Boston oft gehört hatte, ernster, weniger Spaß. Sie sagten wichtige Dinge, sie drückten eine Haltung aus. Alle sahen aus wie Liz, nur dass sie eben junge Männer waren. Ich mochte Musik, die sexy und zornig war. Eine Band hörte gerade zu spielen auf, als ich mit wiegenden Hüften direkt neben Liz und ein paar anderen Leuten stand. Sie musterten mich mit einem Blick, den man ignoriert, wenn man betrunken ist, aber der Eindruck, die Spitze bleibt und am nächsten Morgen verkatert, kriegt man das nicht mehr aus dem Kopf. Dylan ist in Silver Lake auf eine Party gegangen und hat sich super mit Thurston unterhalten. Dylans Band spielt vielleicht bei einigen Auftritten ihrer nächsten Tour als Vorgruppe, sagte Liz. Das ist cool, ziemlich cool, sagte ein nach vorn gebeugter, überall tätowierter Typ neben mir. Wer ist Thurston, fragte ich. Thurston Moore, sagte der Typ. Seine Stimme dehnte bestimmte Silben, andere wurden verschluckt. Ich brauchte ein wenig, um den Akzent zu erkennen, aber dann hatte ich es. Kiefersperre. Ich hatte einige andere Leute aus Darien oder Greenwich kennengelernt, die genauso redeten. Wer ist das, fragte ich. Puh, Sonic Youth, Mann? Die Band kennen vielleicht noch einige, Sonic Youth. Ich glaube, ich habe schon mal von ihnen gehört. Alle dachten, das wäre ein Witz und lachten. Dann sprachen sie über Drew Barrymore und ich wusste, wer das war. Aber ich ging trotzdem zur Theke und bestellte noch einen kurzen und ein Bier. Am nächsten Morgen machte Liz Kaffee und brachte ihn zum Bett. Sie schmiegte sich an mich warm an und roch süß, nur ganz leicht abgestanden. Ich wollte zurückzucken, ich fühlte mich ekelhaft. Danke, krächzte ich. Du warst ganz schön zugedröhnt gestern Abend. Verdammt, ja, soll ja auch so sein, wenn man in einem Rockclub abfeiert, oder? Pass auf, Linda. Viele meiner Freunde führen ein ganz normales Leben, verstehst du? Die Abstinenzler-Szene? Kein Fleisch, kein Alkohol, keine Drogen. Ich meine, dieser Scheiß kann das Leben von Menschen zerstören. Es geht nicht ums Feiern. Es geht darum, dass man nicht die falschen Entscheidungen trifft. Ich sah auf den Haufen nuttiger Kleidung neben dem Bett. Tut mir leid. Muss dir nicht leid tun, aber du solltest deinen Scheiß vielleicht geregelt kriegen. Die Situation für Linda wird immer schlimmer. Und sie trennt sich von ihrem Freund und entschließt sich in Buenos Aires als Englischlehrerin zu arbeiten. Macht also den ersten Schritt in eine Art Freiheit. Und dann kommt es im Apartment von Liz und Dylan in New York plötzlich zur Wende. Ich rieche Rauch. Ich ging zur Tür und genau in dem Moment, als ich sie öffnete, ging in dem Gebäude der Feueralarm los. Durch den Flur zog Rauch. Wir waren im 21. Stock. Schnell schloss ich die Tür. Oh Gott, sagte Liz. Wir müssen hier raus, rief ich. Meine Stimme hatte etwas Hysterisches. Ihre Wohnung stank jetzt richtig. Ich konnte den Rauch unter der Tür hervorkriechen sehen. Nervös ging ich auf Liz und Dylan zu, die stumm rumstanden. Wir hauen ab. Jetzt. Die Katzen, Liz lief in die Küche. Scheiß auf die Katzen, schrie ich. Und schon im gleichen Moment bereute ich es zutiefst. Liz hatte sich zwei Katzenkörbe geschnappt, die oben auf dem Kühlschrank lagen. Ihr rundes Gesicht war feucht von Tränen. So stand sie da, schockiert, verwirrt. Ich riss ihr einen Korb aus der Hand und suchte verzweifelt nach den Katzen. Ich entdeckte den großen Kater Dave, packte ihn am Graben und stopfte ihn mit einer Forsche, die ich gar nicht von mir kannte, in den Korb. »Hör auf, du tust ihm weh«, jammerte Liz. »Mann«, sagte Dylan, »nicht so grob.« »Leck mich, du verschissener Schlappschwanz«, schrie ich ihn an. »Du stehst bloß rum und wartest, dass die Dienstboten alles für dich erledigen.« Ich ließ den Korb fallen und blickte mich um. Liz hielt Susie mit dem Korb vor sich und versuchte vergeblich, die protestierende Katze irgendwie reinzukriegen. »Komm schon, Susie, meine Süße, sei eine Katze«, schnurrte sie. Ich fasste die Katze wie einen Sack Müll, rammte sie in den Korb und schloss ab. »Wir hauen ab«, schrie ich. Dylan rief Lisa Susie. Als wir die Tür öffneten, war überall Rauch. Denn oft wie alle drei erst gar nicht. Es gab zwei Treppenaufgänge, wir nahmen den ersten und öffneten. Der Rauch war weiß, dick und bewegte sich in kleinen Wolken. Mit zugekniffenen, erhaltenem Atem stürzten wir die Treppe hinunter. Dann rannten wir noch eine Treppe hinunter, aber unsere Augen, unsere Lungen taten weh. »Wir nehmen das nächste Treppenhaus«, brüllte gegen das Heulen der Sirenen an. Im 19. Stock sprangen wir rein in den Flur, wo es sofort besser wurde. Die Erleichterung darüber beruhigte uns fast einen Augenblick. Dann rannten wir zur anderen Treppe. Der Rauch war auch da, aber bei weitem nicht so schlimm wie bald. Und so schlugen wir uns durch den ganzen Weg bis zum Erdgeschoss, dann raus und zwei Blocks die Straße, bis wir auf einer Bank in einem winzigen New Yorker Park saßen, während die Abenddämmerung um uns hereinbrach. Stille, Erleichterung und bei mir Scham, Scham, Scham. Sie kann diesen scharfen Stich versetzen, der einem das Gefühl gibt, ganz in der Gegenwart zu leben. Verschwindet, keine Langeweile mehr, keine Zweifel, keine sorgenvollen Gedanken an die Zukunft, Vergangenheit, an Ron, ganz erfüllt von Selbstmitleid und dem Jetzt. In diesem Augenblick drehte sich alles um mich und was bei mir schief lief. Eine Art Taufe, wenn sich die Tore der Reue öffnen. Es tut mir leid, sagte ich. Das tat gut. Jetzt erst bemerkte ich die blutigen Kratzer an meinen Unterarmen, schwollen und brannten, Kratzspuren der Katzen. Der Schmerz war ein Beruhigungsmittel gegen Mann. Liz schniefte und umarmte ihren Katzen. Dylan starrte ins Leere. Der Gestank nach Katzenpisse war tröstlich und zugleich zu halten. Ich hatte Angst, sagte ich. Und dann wurde mir klar, dass sie mich endlich wahrgenommen hatte. Mich, ihre Freundin, die bisher nur ihr Fußabtreter war. Ihre prollige Freundin. Neben ihr ging, die nicht wusste, was Crossroads oder Sonic Youth war. Ich hatte endlich Eindruck bei ihr hinterlassen, einen schlimmen, aber immerhin einen. Das war, bevor ich wusste, dass wir unser Leben auf diesem Planeten bringen, indem wir im Auto unseres eigenen kleinen Verstandes herumkurven in unserer geschlossenen Welt. Ja, das war, bevor ich das wusste, als ich noch dachte, dass ich irgendwie wichtig wäre, als ich dachte, dass die Leute mich sehen, tief in mich hineinsehen, Liebe und Lebensfreude sehen, das funkelnde Überschäumen meiner Lebendigkeit. Aber wir sind nur wichtig, wenn wir etwas Schreckliches tun, dann jemand und nur dann. Wow, sagte Dylan, das war heftig. Wir waren in Sicherheit. Der Himmel wurde ganz plötzlich dunkel, manchmal die Dämmerung war vorbei. Die Lichter in den hohen Gebäuden ringsum waren Löcher, kleine Löcher in der Welt, die Löcher eines Sicherheitsnetzes, das uns... Eine Zeit in meinem Leben war vorbei und sie war ziemlich schlimm gegangen. Und doch, wie schön jung zu sein, noch immer meinen eigenen Körper entdeckt zu haben, was Stunden unter dem Duschkopf denn schließlich endeten, anderen ausgeliefert zu sein, noch so viel haben und so leicht einen anderen Menschen enttäuschen zu können. Okay, vielen Dank.
Das war's.
Das war die Erzählung Kätzchen, heißt die Pussis. Ich weiß nicht, ob wir da bei dem Titel bleiben wollen. Ja, wer sich für die Bücher von Paula Bomer interessiert, es gibt im Stand in der Halle 5, G208, kann man sich die genauer angucken. Das Buch wird im April rauskommen und dann gibt es 9 Erzählungen, wie gesagt, über junge Mädchen von 12, 22. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.